NDR Info. Echo des Tages.
Gut bestelltes Haus hinterlasse er, erklärte Karl Theodor zu Guttenberg, als er den Posten des Verteidigungsministers räumen musste. Aber nun stellt sich heraus, die angekündigte Reform, sie steckt noch in den Kinderschuhen. Wir berichten und kommentieren. Weitere Themen. Sarkozy profitiert. Der Fall Strauß-Kahn ändert die innenpolitische Situation in Frankreich. Verabschiedung des Haushalts. In NRW besteht Rot-Grün eine erste Belastungsprobe. Und im Kachelmann-Prozess fordert die Staatsanwaltschaft mehr als 4 Jahre Haft für den Wettermoderator. Mein Name ist Hermann Krause. Einen schönen guten Abend. Es ist ein wenig verwunderlich, dass weniger Soldaten mehr Geld kosten, aber so ist das bei der Bundeswehr, denn die Wehrpflicht ist abgeschafft, also muss man Freiwilligen finanzielle Anreize bieten und zudem eine Berufsarmee aufbauen. Lothar de Maizière, der neue Verteidigungsminister, er will kürzen, streichen und sparen. Small is beautiful heißt die neue Devise. Dazu aus Berlin, Anja Günther.
Verteidigungsminister Thomas de Maizière redete nicht lange um den heißen Brei herum. Seine Zustandsbeschreibung der Bundeswehr lautete: unterfinanziert, aufgebläht, zu starr strukturiert. Seit Jahren werde reformiert, mal hier, mal da, aber nie umfassend. Jetzt wird drastisch Personal gestrichen. In der Zivilverwaltung, im Verteidigungsministerium und eben bei der Truppe.
Die neue Richtung der Bundeswehr und des Ministeriums gleichzeitig ähnelt einer Operation am offenen Herzen, während der Patient weiter auf der Straße spazieren geht.
Karl Theodor zu Guttenberg, de Maizières Amtsvorgänger, hatte die Reform eingeleitet und als erstes die Wehrpflicht ausgesetzt. Eine große Leistung, lobte de Maizière, aber eben nicht zu Ende gedacht. Das sagte der CDU-Politiker nicht, formulierte aber die für ihn wichtigen Reformkriterien.
Mir ist wichtig, dass wir die Entscheidungen, um die es ging, sicherheitspolitisch begründen und herleiten. Und zugleich müssen diese Entscheidungen nachhaltig finanziert und demografiefest sein, also im Blick auf die sich veränderten Bevölkerungszahlen auf Dauer halten.
Der Verteidigungsminister kennt kein Pardon. Gestrichen wird auch beim eigenen Personal. Im Ministerium sollen von 3.500 Stellen fast die Hälfte abgebaut werden. Unklar ist noch, was das für die Bonner Harthöhe bedeutet. Bei der Bundeswehr sehen die Pläne so aus. Statt 220.000 Soldaten wie jetzt werden es künftig höchstens 185.000 sein. Davon 170.000 Zeit- und Berufssoldaten und mindestens 5.000 Freiwillig-Wehrdienstleistende. Die zu finden wird schwierig, das weiß auch de Maizière, betonte aber, die Bundeswehr habe einiges zu bieten.
Es ist lohnenswert, es ist attraktiv und es ist erfüllend, in dieser Bundeswehr seinen Dienst zu leisten.
Der Bundeswehrverband ist skeptisch. Ideelle Anreize allein reicht nicht aus, um Freiwillige für den 12- bis 23-monatigen Dienst zu gewinnen. Elke Hoff, Verteidigungsexpertin der FDP, sieht das ähnlich.
Wir haben hier insbesondere große Probleme natürlich bei der Nachwuchsgewinnung, bei Nachwuchsgewinnungsstrukturen und bei einem schlüssigen Attraktivitätskonzept. Hier muss dringend nachgearbeitet werden.
Nacharbeiten muss de Maizière auch bei der Frage der Finanzierung der Bundeswehrreform. Noch soll er bis 2015 etwa 8,3 Milliarden Euro in seinem Etat einsparen. Ob Finanzminister Schäuble da vielleicht doch noch Spielräume sieht, werden die Haushaltsberatungen im Juli zeigen. Und weniger Soldaten heißt auch weniger Kasernen. Über die notwendigen Standortschließungen entscheidet Thomas de Maizière im Herbst.
Neue Besen kehren gut, sagt der Volksmund. Im Falle der Bundeswehr muss Lothar de Maizière ordentlich auskehren, hat er es doch mit einer riesigen Bürokratie zu tun. Der Minister will Stäbe abschaffen, Ausgaben kürzen und die Bundeswehr fitter machen für Auslandseinsätze. Ob das funktionieren wird? Dazu nun ein Kommentar von Thomas Nils.
Showtime war gestern. Anders als sein Vorgänger Karl Theodor zu Guttenberg trug Thomas de Maizière seine Vorstellungen von einer Neuausrichtung der Bundeswehr ohne Brimborium vor. Aber sind sie schon deshalb glaubwürdiger, überzeugender, nachhaltiger gar? Vielleicht nicht wegen der Vortragsweise. Doch ja, diese Präsentation war von einem anderen Kaliber. Klar gegliedert und trotz seines erst 77-tägigen Aufenthalts vollbrachte es der Sohn eines früheren Generalinspekteurs der Bundeswehr, die in die Jahre gekommene ehemalige Wirkungsstätte seines Vaters, straff bis in die maroden Nischen der schon lange beklagten Wucherungstendenzen, neu zu strukturieren. Keine Flotten in sowieso geschwindelte Höhen gehiefte Einsparsummen, keine mit der Wirklichkeit und schon gar nicht mit Bündnispartnern abgestimmten Verkleinerungsangaben zur Truppenstärke und auch keine leeren Versprechungen über zu rekrutierende Freiwillige, die sozusagen über Nacht die ausfallenden Wehrpflichtigen ersetzen könnten. Thomas de Maizière ist zur Realität zurückgekehrt. Nach der Billigung durchs Bundeskabinett braucht er nun allerdings noch die Zustimmung des Bundestags. Es spricht für seine heutige Darbietung, dass sich die bereits Stunden nach der Erläuterung seiner Eckpunkte abzeichnet. Das meiste wirkt hieb- und stichfest. Die Abschmelzung der Bundeswehr auf 170.000 Berufs- und Zeitsoldaten ebenso wie die Verkleinerung des Ministeriums selbst von 3.500 auf 2.000 Mitarbeiter, der Fortfall mehrerer redundant arbeitender Stäbe und Fachabteilungen ebenso wie die überfällige Neudefinition der Kernaufgaben der Streitkräfte. Dass sich die auch an nationalen Sicherheitsinteressen und an internationaler Verantwortung auszurichten haben, haben de Maizières Vorgänger zwar nicht verschwiegen, aber eher verklausuliert oder in Nebensätzen vorgetragen. Des Ministers Bekenntnis, dass Streitkräfte ein unentbehrliches Instrument der Außen- und Sicherheitspolitik sind, ist auch lange nach dem Ende des Kalten Krieges eine aktuelle Klarstellung und bedeutet nicht zwangsläufig die Militarisierung der Politik. Um an parlamentarischer Kontrolle, am so viel beschworenen Staatsbürger in Uniform und an den Details der inneren Führung auch künftig festhalten zu können, muss freilich jedwedes Abdriften der Bundeswehr vom Mainstream der Gesellschaft vermieden werden. Angebracht war denn auch der Appell Thomas de Maizières an eben diese Gesellschaft, die Neuausrichtung der Streitkräfte zu ihrer Sache zu machen. Beispielsweise junge Leute zu freiwilligem Wehrdienst zu motivieren und ältere als Reservisten nicht zu belächeln, sondern im Gegenteil nach Rückkehr ins Berufsleben zu fördern. Sicherheit zu gestalten sei das Gebot für die Bundeswehr, sagte de Maizière. Wie transparent er das umzusetzen gedenkt, muss allerdings noch nachgetragen werden.
Showtime war gestern ein Kommentar von Thomas Nils. Während also in Berlin über die Zukunft der Bundeswehr diskutiert wird, zeigt sich heute wieder einmal in Afghanistan, wie gefährlich Auslandseinsätze sind. Mehr als zwölf Menschen wurden getötet, als sie eine Kaserne der Bundeswehr bei Kunduz stürmen wollten. Vorher hatten die Afghanen gegen Angriffe der NATO, bei denen Zivilisten ums Leben kamen, demonstriert. Dann eskalierte die Situation. Dazu Kai Küstner.
Die Demonstranten sind wütend. Sie zertrümmern Fensterscheiben, werfen Steine. Doch bei den Steinen bleibt es nicht. Später fallen Schüsse. Es sind hunderte Demonstranten, die am Morgen auf den Straßen im nordafghanischen Talokan zusammenströmen. Sie tragen die Bahren von insgesamt 4 Leichen. Kurz zuvor waren 2 Frauen und 2 Männer in der Gegend bei einem NATO-Angriff getötet worden. Nach Ansicht der Protestler handelt es sich dabei um unschuldige Zivilisten. 4 Helikopter kamen in unser Dorf, sie haben meine Familie getötet. Wir sind keine Taliban, wir sind nicht Al-Qaida. Ich weiß nicht, was wir getan haben, dass sie meine Familie getötet haben. Auch der Provinzgouverneur findet den NATO-Angriff unverhältnismäßig und unlogisch. Der Afghanistan-Schutztruppe ISAF zufolge jedoch waren die getöteten Aufständische. Und zwar usbekische Islamisten. Fest steht, während des Demonstrationszugs brach sich bald die Gewaltbahn. Tod den USA, brüllen die Protestler und bewerfen ein Plakat des afghanischen Präsidenten Karzai mit Steinen. Doch dabei bleibt es nicht. Ein nahegelegenes Lager der Bundeswehr scheint ein willkommenes Ziel abzugeben. Der Gouverneur der Provinz Takhar, deren Hauptstadt Talokan ist, sagte dem ARD-Hörfunkstudio Südasien, die Demonstranten hätten sogar Handgranaten auf das Camp geworfen. Einige Leute haben die Demonstrationen missbraucht. Einige Schläferzellen sind erwacht, sie haben Waffen benutzt und es gab Schusswechsel. Die deutschen Truppen unterhalten in Talokan ein kleines sogenanntes Provinzberatungsteam mit etwa 20 bis 25 Soldaten. Ein Generator des Camps stand nach Angaben von Augenzeugen zeitweise in Flammen. Als die Demonstranten drohten, eine Sperre auf dem Weg zum deutschen Lager zu durchbrechen, so heißt es, schoss die afghanische Polizei. Die Deutschen haben mir gesagt, so der Provinzgouverneur, sie hätten nicht direkt auf die Menschen gefeuert, aber Warnschüsse in die Luft abgegeben. Mehrere Demonstranten kamen bei den Ausschreitungen ums Leben. Dutzende wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Auch 2 deutsche Soldaten wurden verletzt.
Schwere Zusammenstöße vor einer deutschen Kaserne bei Kunduz aus Afghanistan, berichtete Kai Küstner. Heute gehen die Spekulationen über das, was im Hotel Sofitel in New York letzten Samstag geschah, weiter. Eines steht fest, das Ganze hat eine internationale Dimension und Auswirkungen auf die Finanzwelt. Noch ist Dominik Strauss-Kahn Chef des IWF, aber die Stimmen mehren sich, er solle zurücktreten. Besonders der Druck aus Washington wird stärker.
Er ist offensichtlich nicht in der Lage, den IWF zu leiten, sagte US-Finanzminister Timothy Geithner über Dominik Strauss-Kahn. Geithner forderte den Verwaltungsrat des IWF auf, formell jemanden für eine Übergangszeit einzusetzen, der als geschäftsführender Direktor agieren könne. Diese klaren Äußerungen des amerikanischen Finanzministers machen zweifelsfrei deutlich, die USA, der wichtigste Geldgeber des IWF, lassen Dominik Strauss-Kahn fallen. Aus dem IWF-Direktorium hieß es, mit dem in Untersuchungshaft sitzenden Strauss-Kahn solle Kontakt aufgenommen werden. Es gehe darum zu erfahren, ob er sein Amt weiter ausführen wolle. Das 24-köpfige Gremium kann den IWF-Chef seines Amtes entheben. Offensichtlich ist sich das Direktorium aber noch uneinig über das weitere Vorgehen. Die Spekulationen über einen möglichen Nachfolger sind bereits im Gange. Bisher galt das ungeschriebene Gesetz, dass der IWF-Chef aus Europa kommt, sein Stellvertreter aus den USA und der Direktor der Weltbank ebenfalls aus den USA. Auch jetzt beanspruchen die Europäer den IWF-Chefposten für sich. Als aussichtsreichste Kandidatin wird immer wieder Frankreichs Wirtschafts- und Finanzministerin Christine Lagarde genannt. Die aufstrebenden Volkswirtschaften wie China, Indien und Brasilien haben aber daran erinnert, dass sie beim IWF inzwischen mehr Einfluss als früher haben und deswegen auch Führungspositionen besetzen wollen.
Aus Washington berichtete Anna Engelke. 12 Meter groß ist die Zelle, in der der einst mächtigste Banker der Welt zurzeit sitzt. Dort kann Dominik Strauss-Kahn über seine Verfehlungen dann ausgiebig nachdenken und sich für seine Verteidigung rüsten, denn es sieht nicht gut aus für den 62-jährigen IWF-Chef, wie Thomas Schmidt aus New York berichtet.
Sie ist 32 Jahre alt, kam als Asylantin aus Guinea in Westafrika, ist alleinerziehende Mutter einer 15-Jährigen und sie war stolz auf ihren Job als Zimmermädchen in einem angesehenen Hotel. Aber seit dem letzten Wochenende ist nichts mehr, wie es war.
She's not been able to go home. She can't go back to work. She has no idea what her future is going to be. In any respect.
Sie kann nicht nach Haus, sie kann nicht arbeiten und sie hat keine Ahnung, wie ihr Leben weitergeht, sagt Jeffrey Shapiro, der sie als Anwalt seit einigen Tagen berät. Kostenlos, wie er sagt. Dabei hatte die Frau, die besser Französisch spricht als Englisch, auf eine bessere Zukunft gehofft, als sie 2004, Shapiro sagt, unter schwierigen Umständen in die USA kam, verwitwet mit einer damals 8-jährigen Tochter.
This is a person who was a hardworking woman. She was grateful to have a job for which she could provide food and shelter for her.
Sie habe hart gearbeitet. Sie war dankbar für ihren Job, mit dem sie für sich und ihre Tochter den Lebensunterhalt und ein Dach über dem Kopf sicherstellen konnte, sagt Shapiro. Sie lebt in einem 4-stöckigen Haus in einer 3-Zimmer-Wohnung im New Yorker Stadtteil Bronx. Es ist nicht die beste Gegend. Aber nun müsse sie sich an einem geheimen Ort aufhalten, erzählt ihr Bruder. Er hat ein kleines afrikanisches Restaurant in Harlem. Sie hätten immer täglich telefoniert, sagt der 42-Jährige. Nur am letzten Samstag sei sie nicht ans Telefon gegangen. Erst abends habe sie dann angerufen und unter Tränen erzählt, dass etwas Schreckliches passiert sei, dass jemand ihr etwas antun wollte. Sie habe nichts über den Mann gewusst, erst er habe ihr erklärt, wer Strauss-Kahn sei, nachdem er in den Nachrichten von dem Vorfall gehört habe. An ihrer Version der Vorgänge in der Luxussuite im Hotel Sofitel am Times Square hat der Bruder nicht die geringsten Zweifel. Sie sei unfähig, sich eine solche Geschichte auszudenken, sagt er. So sieht es auch Rechtsanwalt Jeffrey Shapiro.
I have no doubt that everything that she's saying is true.
Er habe keinen Zweifel, dass alles, was die 32-Jährige sage, der Wahrheit entspreche, sagt Shapiro. Die Frau komme aus einem Land, in der Arme keine Aussicht auf Gerechtigkeit hätten. Hier in den USA habe sie nun die gleichen Rechte wie die Reichen und Mächtigen. In einen möglichen Strafprozess werde er sich nicht einmischen. Das sei Sache der Staatsanwaltschaft, sagt Shapiro. Aber im Fall Strauss-Kahn sei für ihn klar, womit der IWF-Chef vielleicht in einigen Ländern davongekommen wäre, hier in den USA käme er damit nicht durch.
Und in Paris forderte Präsident Nicolas Sarkozy seine Minister auf, sich auf keinen Fall zum Fall Dominik Strauss-Kahn zu äußern. Sarkozy sorgt sich nämlich, dass die Haltung des Regierungslagers als schadensfroh eingestuft werden könne. Und dies will der werdende Vater auf jeden Fall vermeiden. Über die innenpolitischen Folgen des Skandals Christoph Wöss.
Frankreichs Konservative reiben sich die Hände. Dass der Sozialist Dominique Strauss-Kahn wegen Vergewaltigungsvorwürfen in New York in Untersuchungshaft sitzt, nutzen immer mehr Abgeordnete zu einem Generalangriff auf die wichtigste Oppositionspartei. Eine Partei, die stets Witwen und Waisen verteidigt, stärkt auf einmal einem mächtigen, reichen Mann den Rücken, ätzt Lionel Lucas, der seinen Wahlkreis in Südfrankreich hat. Das mutmaßliche Opfer, die Frau, die behauptet, von ihm angegriffen worden zu sein, unterstützen sie viel weniger. Ich finde das unanständig. Das Wort Unschuldsvermutung hört man aus den Reihen der Konservativen immer seltener. Und es sind nicht nur Hinterbänkler, die laut darüber nachdenken, ob an den Vorwürfen gegen DSK, wie der IWF-Chef in Frankreich genannt wird, nicht vielleicht doch etwas dran sein könnte, Innenminister Claude Guéant zum Beispiel.
Si les éléments qui ont fondé
Wenn sich die Vorwürfe, die zu seiner Verhaftung geführt haben, erhärten, dann wäre das sehr schwerwiegend. Sogar Regierungschef François Fillon, sonst die Zurückhaltung in Person, hat sich in kleinem Kreis entsprechend geäußert. Frankreichs Konservative fühlen sich im Aufwind und die Meinungsumfragen bestätigen sie. Zum ersten Mal seit Monaten geht es wieder aufwärts mit Nicolas Sarkozy. Um 5 Prozentpunkte verbessert sich der amtierende Präsident beim Meinungsforschungsinstitut Opinionway auf 32%. Das ist zwar immer noch wenig für einen amtierenden Präsidenten, aber schon deutlich mehr als vor der Verhaftung von DSK. Und noch etwas zeigen die Umfragen: Wenn der populäre Strauss-Kahn nicht antreten kann und die Sozialisten Parteichefin Aubry, den Ex-Vorsitzenden Hollande oder die frühere Kandidatin Royal ins Rennen schicken, dann hätte Sarkozy gute Chancen, in die Stichwahl zu kommen. Mit einem Gegenkandidaten Strauss-Kahn wäre er dagegen nach vielen Prognosen schon in der ersten Runde ausgeschieden.
Die innenpolitische Situation in Frankreich hat sich geändert. Das war aus Paris Christoph Wöss. Ratschläge, wie man in diesen Zeiten die Griechenland-, Portugal- oder Irland-Krise meistern soll, gibt es viele. Und da darf natürlich auch Kanzlerin Angela Merkels Hinweis nicht überhört werden. Vor CDU-Mitgliedern in Meschede im schönen Sauerland sagte sie Folgendes.
Wenn ich sage, wir müssen uns in Europa dafür einsetzen, dann geht es nicht nur darum, dass wir keine Schulden machen, sondern dann geht es auch darum, dass in Ländern wie Griechenland, Portugal, Spanien und anderen man nicht früher in Rente gehen kann als in Deutschland, sondern dass alle sich auch ein bisschen gleich anstrengen. Auch das ist wichtig. Wir können nicht eine Währung haben und der eine kriegt ganz viel Urlaub und der andere ganz wenig. Das geht auf Dauer auch nicht zusammen.
Also so der Rat von höchster Stelle. Aber da hat die Kanzlerin mit ihren Vorschlägen wohl nicht ganz recht. Dazu aus Brüssel Andreas Reuter.
Die Deutschen gehen im Durchschnitt mit 62,3 Jahren in Rente und liegen damit nach einem Vergleich von 2008 in Europa nur auf Platz 8. Briten, Holländer, Schweden arbeiten länger, auch in Portugal und Irland, zwei Länder, die wegen ihrer hohen Schulden unter den Euro-Rettungsschirm geschlüpft sind, wird länger gearbeitet als in Deutschland. Die Iren arbeiten sogar am längsten. Sie gehen im Durchschnitt erst mit etwas über 64 Jahren in Rente. Soweit das sogenannte tatsächliche Renteneintrittsalter. Auch das gesetzliche Rentenalter wird quer durch Europa erhöht. Schuldenland Griechenland etwa hat im vorigen Juli eine Reform gestemmt. Jetzt liegt dort das gesetzliche Rentenalter einheitlich bei 65 Jahren. Davor konnten Frauen schon mit 60 in den Ruhestand. Die Niederlande haben auf 66 erhöht, Spanien will auf 67 gehen, Dänemark sogar noch etwas höher. Großbritannien und Irland peilen schon 68 Jahre an. So etwas geht selten ohne Widerstand. In Frankreich etwa kam es im vorigen Herbst zu teilweise gewaltsamen Protesten. Dabei ging es dort nur um eine Anhebung von 60 auf 62 Jahre.
Und wie das mit der Rente so ist, jedes Land hat da eigene Vorstellungen, aber auch die der Deutschen müssen ständig überarbeitet werden. Denn die Gesellschaft wird älter, besonders hierzulande. Die 5 Weisen, wie der Sachverständigenrat auch genannt wird, haben dazu heute in Berlin ihren Bericht vorgelegt und eigene Überlegungen angestellt. Und die kennt Frank-Christian Starke.
Ab 2045 könnte ein Renteneintrittsalter von 68 Jahren geboten sein, ab 2060 gar von 69 Jahren. Wobei für spezielle Berufe besondere Lösungen geprüft werden können, wie unmittelbar in dem Gutachten angemerkt wird. Der Sachverständigenrat spricht sich darüber hinaus deutlich für die Zuwanderung von qualifizierten Fachkräften aus dem Ausland aus. Auch eine stärkere Erwerbstätigkeit von Frauen könnte helfen, den zu erwartenden Mangel an Erwerbspersonen auszugleichen. Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler begrüßte die Empfehlungen sogleich und erklärte, der Sachverständigenrat bestätigt unsere Leitlinien für eine langfristig orientierte Wirtschaftspolitik. Die Kanzlerin findet, das Gutachten ist eine große Hilfe. Für die Regierung sei der demografische Wandel ein Leitthema. Im Herbst sollen neue Vorschläge gemacht werden. Vielfach sei ein Umdenken nötig, so Angela Merkel. Das betreffe die Annäherung des tatsächlichen an das gesetzliche Rentenalter, aber auch gegebenenfalls einen stärkeren Zuzug ausländischer Fachkräfte. Wenig Freude dagegen bei den Gewerkschaften. DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach erklärte, es sei schon nicht sonderlich weise, an der Rente Mitte 67 festzuhalten. Diese bringe keine Entlastung für die öffentlichen Haushalte, sondern erhöhe nur die ohnehin drohende Altersarmut. Und Verdi-Sozialexpertin Elke Hanak sagte, wer den Renteneintritt erst ab 68 oder gar 69 Jahren propagiert, hat von der deutschen Arbeitswirklichkeit offenbar keine Ahnung.
Es war spannend bis zum letzten Augenblick, aber dann hat es doch noch funktioniert. SPD und Grüne verabschiedeten heute in Düsseldorf den NRW-Haushalt. Damit bestand die Minderheitsregierung ihre erste Bewährungsprobe. Voraussetzung war die Stimmenthaltung der Grünen, so die Stimmenthaltung der Linken. So hatte Rot-Grün die entsprechende Mehrheit. Gegessen ist damit der Haushalt trotzdem noch nicht, denn die Opposition will klagen. Über den heutigen Tag aus Düsseldorf, Paul Elmar Jürres.
Mit einer Neuverschuldung von 4,8 Milliarden Euro liegt der Haushalt mit rund 900 Millionen über der verfassungsrechtlich erlaubten Höchstgrenze. Die CDU kündigte deshalb eine Klage gegen das Haushaltsgesetz an. Oppositionsführer Karl-Josef Laumann warf der Landesregierung Schuldenmacherei auf Kosten der künftigen Generationen vor.
Wenn ich mir heute so ein 5-, 6-, 7-, 10-jähriges Kind vorstelle, dann denke ich immer, glaubt die Frau Kraft denn wirklich, dass dieses Kind, wenn es 30 Jahre alt ist, es erheblich besser gehen wird, wie es heute im Schnitt den 30-Jährigen geht? Und womit ist es eigentlich erlaubt, jetzt Dinge unter das Volk zu streuen, die sicherlich schön sind, wie Abschaffung von Studiengebühren, wie die Abschaffung von Kindergartenbeiträgen, wo man aber genau weiß, dass dieses Kind sie später zahlen muss.
Die Landesregierung sei mit dieser Politik in Deutschland und in Europa isoliert. Trotz dieses Streits in der Finanzpolitik erneuerte der Oppositionsführer sein Angebot, mit SPD und Grünen nach einem Konsens in der Schulpolitik zu suchen. FDP-Fraktionschef Gerhard Papke bescheinigte der Minderheitsregierung, dass sie nach knapp einem Jahr viele Menschen im Lande enttäuscht habe. In ihrer Regierung brenne es an allen Ecken. Der Fraktionsvorsitzende der Linken, Wolfgang Zimmermann, bezeichnete den rot-grünen Haushalt als enttäuschend. Ein echter Politikwechsel sei ausgeblieben. Ministerpräsidentin Hannelore Kraft warf der Opposition Konzeptionslosigkeit vor. Ihre Kürzungsvorschläge seien Luftbuchungen und zum Teil falsch. In Wirklichkeit lägen Regierung und Opposition bei der Haushaltsplanung nur wenige hundert Millionen auseinander.
Sie haben kein Konzept. Die Opposition hat keine tragbare Alternative, nur Rechnungen, die nicht aufgehen oder von Unkenntnis geprägt sind. Wir wollen, dass Nordrhein-Westfalen nach vorne kommt. Wir machen Schulden, wenn sie erforderlich sind, nur mit Augenmaß. Und eine verantwortungsvolle Politik, eine Politik der Vorbeugung und Prävention, wird diese Schulden nachhaltig zurückführen.
Und die Uhr läuft, die Eltern warten. Bis 2013 sollen für unter Dreijährige 750.000 Betreuungsplätze zur Verfügung stehen. Dies wurde auf dem sogenannten Krippengipfel vor 4 Jahren beschlossen. Wie es nun um den Kita-Ausbau steht, dazu äußerte sich heute Bundesfamilienministerin Schröder. Jedes Jahr, so sagte sie, kommen an die 50.000 Kitas dazu. Aus Berlin, Bettina Nutz.
Am Anfang steht ein eindeutiges Ja, aber.
Ja. Wir können das schaffen, wenn Bund, Länder und Kommunen zu ihren Zusagen, vor allen Dingen zu ihren finanziellen Zusagen, die sie auf dem Krippengipfel 2007 getroffen haben, stehen.
Denn die Zeit drängt. Jener Krippengipfel hatte etwas versprochen. Bis 2013 sollen bundesweit 750.000 Betreuungsplätze für die ganz Kleinen zur Verfügung stehen. Der Zwischenbericht zum Stand der Dinge meldet nun, knapp 300.000 Plätze fehlen noch. Was ebenfalls fehlt, ist, wie gesagt, Geld. Je zu einem Drittel wollten Bund, Länder und Kommunen die erforderlichen Milliarden schultern. Das Problem, das große Aber der Ministerin, der Bund hat seinen Teil bereits bezahlt, die meisten Bundesländer drücken sich. Christina Schröder.
Damit das Ausbautempo nicht nachlässt, sondern im Gegenteil, es muss ja noch anziehen, ist es entscheidend, dass die Länder eine verlässliche Finanzierung sicherstellen. Und das haben vor allen Dingen auch die Kommunen verdient.
Die Kommunen hätten trotz Klammerkassen die Herkulesaufgabe auf sich genommen. Für das, was bereits in den Ländern erreicht wurde, gab es heute ein wenig Lob von Familienministerin Schröder. Die Versorgung mit Kita-Plätzen und Tagesbetreuung sei besser geworden. Längst nicht gut, vor allem nicht überall. Das nächste aber.
Der Westen muss hier noch deutlich aufholen. Und er muss nicht nur deutlich aufholen, er muss auch deutlich noch an Dynamik zulegen.
Nur 17% der Jüngsten im Westen sind mit einer Betreuung versorgt. Der Bedarf sei, so Schröder, mehr als doppelt so hoch. Im Osten Deutschlands dagegen können sich Eltern und Kinder freuen. Dort hat jedes zweite Kleinkind inzwischen einen Kita-Platz. Das dritte Aber des Tages kam von Gerd Landsberg vom Deutschen Städte- und Gemeindebund an die Adresse von Vätern und Müttern. Ab 2013 haben sie einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung, ja, aber nicht zum Nulltarif.
Wir können jedenfalls mittelfristig nicht auf die Elternbeiträge und Gebühren verzichten. Wir wollen ja nicht nur Plätze, wir wollen auch Qualität.
Mehr Kitas braucht das Land. Aus Berlin war das Bettina Nutz. Wir gehen nach Moskau. Bisher lud Wladimir Putin, ob als Präsident oder als Premier, stets die versammelte Journalie zu einer Jahrespressekonferenz ein. Manchmal dauerte die Veranstaltung 5 Stunden oder auch mehr. Mit Spannung wurde deshalb die heutige Pressekonferenz von Dmitri Medvedev erwartet. Dabei erhofften sich Beobachter zu erfahren, ob der nun Medvedev bei der anstehenden Präsidentschaftswahl im nächsten Jahr in Russland gegen Putin antreten wird. Stefan Lag berichtet.
Indirekt schloss Medvedev eine Kampfkandidatur gegen seinen politischen Ziehvater Putin aus. Dies würde in eine Sackgasse führen. Stattdessen hob er die Gemeinsamkeiten mit dem russischen Premier hervor. Das Verhältnis zwischen mir und meinem Kollegen, meinem politischen Partner Wladimir Putin, lässt sich nicht nur mit dem Begriff Tandem beschreiben. Wir kennen uns schon seit über 20 Jahren. Wir kennen uns ganz gut und verstehen uns. Wir sind tatsächlich Gleichgesinnte. Egal, was man erzählt, unsere Ansichten zur Entwicklung des Landes sind in den wichtigsten Punkten gleich. Das bedeutet nicht, dass wir immer einer Meinung sind, sonst wäre es ja auch zu langweilig. Zuletzt hatte es einige Meinungsverschiedenheiten zwischen beiden gegeben. So hatte Medvedev Putins Äußerung kritisiert, der Militäreinsatz der NATO in Libyen gleiche einem Kreuzzug. Dieser Disput scheint jedenfalls vorerst beigelegt. Medvedev warf heute der NATO vor, die UNO-Resolution zu Libyen, bei der sich Russland enthalten hatte, zu weit auszulegen. Dadurch würde die Glaubwürdigkeit der Vereinten Nationen unterminiert. UNO-Sanktionen gegen Syrien würde Russland keinesfalls unterstützen. Deutliche Worte fand Medvedev auch zum geplanten amerikanischen Raketenabwehrsystem in Europa. Zwar sei das Verhältnis zur NATO zuletzt deutlich besser geworden. Sollten die USA das Projekt ohne Einbeziehung Russlands weiter vorantreiben, drohe schlimmstenfalls der Ausstieg aus dem START-Abrüstungsvertrag. Wenn man mir sagt, das System ist nicht gegen euch gerichtet, nehme ich das zur Kenntnis. Aber andere Länder haben kein vergleichbares strategisches Potenzial wie Russland. Sie werden es auch in absehbarer Zukunft nicht haben. Man nennt zwar den Iran und andere Staaten, aber sie haben diese Möglichkeiten nicht. Das bedeutet, es ist doch gegen uns gerichtet. Lasst uns offen darüber sprechen und zusammenarbeiten. Ich hoffe, dass mein Kollege und Freund Barack Obama offene Fragen beantworten kann. Wir können gemeinsam ein Modell im Bereich der Raketenabwehr entwickeln. Falls nicht, müssen wir Gegenmaßnahmen ergreifen, was wir uns nicht wünschen. Dann müssten wir die Entwicklung von offensiven Nuklearwaffen beschleunigen. Das wäre ein sehr schlechtes Szenario.
Große Pressekonferenz des russischen Präsidenten Dmitri Medvedev aus Moskau, berichtete Stefan Lack. 9 Monate dauert das Ganze schon und es ist ein reiner Indizienprozess gegen den Wettermoderator Jörg Kachelmann. Heute hielten die Staatsanwälte ihre Plädoyers. In einer Woche ist die Verteidigung dran. Am 31. Mai wird dann das Urteil erwartet. Über den heutigen Tag nun Stefan Bugert.
Die Mannheimer Staatsanwaltschaft ist weiterhin davon überzeugt, dass Jörg Kachelmann im Februar 2010 seine langjährige Geliebte mit einem Messer bedroht und vergewaltigt hat. Die Version des mutmaßlichen Opfers sei glaubwürdig, die Darstellung Kachelmanns dagegen nicht plausibel, so die Staatsanwälte in ihrem mehrstündigen Plädoyer. Eine Selbstbeibringung der Verletzungen wäre für die 38-Jährige schwierig gewesen. Kachelmann habe am Tag nach der angeblichen Vergewaltigung in einem Telefonat mit einer anderen Geliebten sehr verwirrt gewirkt, verdächtig Gefährlich sei auch die Tatsache, dass Kachelmann seine SMS-Nachrichten auf seinem Handy aus dem betreffenden Zeitraum gelöscht hat. Außerdem neige Kachelmann nach der Aussage anderer Geliebter zu Dominanz, Lügen und Gewalt. Jedes dieser Indizien könne auch anders gewertet werden, so der Staatsanwalt, aber in der Gesamtschau müsse man von einer Schuld Kachelmanns ausgehen. Deshalb forderten die Staatsanwälte eine Haftstrafe von 4 Jahren und 3 Monaten. Die persönlichen und beruflichen Beeinträchtigungen Kachelmanns durch das Verfahren müssten sich strafmildernd auswirken. Die Verteidigung will in der kommenden Woche auf Freispruch plädieren. Das Urteil wird für den 31. Mai erwartet.
Und damit endet das Echo des Tages. Am Mikrofon war Hermann Krause. Wir wünschen einen schönen Abend.